Heute wird es mir um einen Text gehen, der aus dem Alten Testament kommt. Ich finde das Alte Testament mindestens genauso wichtig wie das Neue, meine persönliche Meinung. Und deswegen finde ich diesen Text sehr, sehr wertvoll. Auf krummen Linien gerade schreiben, das ist so das Thema, was ich dem Ganzen gegeben habe. Und mich erinnert dieses Thema, wenn ich so mal zurückdenke an meine Kindheit. Meine Kindheit sah so aus, ich wurde in eine achtköpfige Familie hineingeboren. Ihr könnt euch vorstellen, dass da jede Menge Trubel war. Wir hatten so zwei Ältere, die waren quasi schon in der Teenagerzeit und haben so ihr Ding gemacht. Und dann kamen so drei im Pulk. Das waren meine zwei größeren Schwestern und ich. So. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, wenn ich mit irgendjemandem spielen wollte, dann musste ich versuchen, mich bei diesen älteren Schwestern anzudocken. Ist nicht einfach, kann ich euch sagen. Es sah meist so aus, dass ich dann vor der Tür stand und sie dahinter. Und sie haben zugehalten und ich habe versucht aufzudrücken. Ich war ja schon ziemlich stark und so. Das hat mich, glaube ich, auch gestärkt. Also ich kann zwei Leute wegdrücken hinter einer Tür. Aber es war nicht schön. Es war wirklich nicht schön. Also so ausgeschlossen, so ausgestoßen zu sein, war nicht toll. Und so verbrachte ich viel Zeit mit mir alleine. Musste ich ja. Dieses Ereignis ist auf dem Zeitstrahl, den ich mal über mein Leben angelegt habe, ein klar negatives Ereignis. Es war nicht schön. Andererseits wurde es zu einem Teil meiner Persönlichkeit. Also selbstreflektiert zu sein und feinsinnig, tiefsinnig. Natürlich habe ich mich dazu entschieden, aus dieser Zeit etwas zu machen. Aber ich denke, dass auch Gott mich in dieser Situation begleitet hat und geformt hat. Irgendwo hat er mich vorbereitet, später als Berater Menschen zu begleiten. Und gerade diese Situation, in denen ich mir selbst ausgesetzt war, hat Gott genutzt, damit ich mich selber besser kennenlerne und damit ich so Menschen besser begegnen kann. Okay, man hätte auch sagen können, ich war einfach alleine und das war doof, aber Gott hat es genutzt. Es ist zum Teil meiner Persönlichkeit geworden. Ich gehe davon aus, und das finde ich wunderbar, dass Gott am Fließband solche Geschichten schreibt, dass Gott aus Negativem Positives macht und gemacht hat. Wenn ihr von eurem Leben einen Zeitstrahl anlegen würdet, wie viele Situationen wären dabei, in denen ihr eine für euch negative Situation abzeichnen würdet? Was war negativ in eurem Leben? Denen gegenüber gibt es bestimmt auch ganz viele positive Momente. Das Leben ist ja irgendwie immer ein Mix. Es geht mal rauf, mal runter. So eine schöne Fieberkurve. Irgendwas entwickelt sich auf diesem Weg. Und dann gibt es auch Momente, die zwar negativ waren, aber in ihrer Bedeutung für euer Leben trotzdem positiv sind. Vielleicht auch Momente, die sich auf ganz wunderbare Art und Weise ins Positive kehrten. Hat jemand von euch schon mal gedacht, Gott sei Dank? Gott sei Dank. Ist noch mal gut gegangen. Habe ich mal Schwein gehabt. Naja, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das ja auch eine liebende Persönlichkeit, ein Gott, ein liebender Vater, der hinter eurem Leben steht und der will, dass ihr Leben in Fülle genießen könnt. Zufall finde ich ganz gut, dieses Wort. Das ist toll. Es sagt nämlich eigentlich, dass mir etwas zufällt. Das habe ich nicht verdient, aber ich bekomme es. Das bedeutet Zufall. Gott sei Dank. Momente, in denen Gott aus einem Minus ein Plus macht. Ich denke, dass Gott am Fließband solche Geschichten schreibt. Einige dieser Momente finden wir in der Bibel. Zum Beispiel, an dieser Geschichte klopfe ich immer wieder an, die Geschichte von Sarah und ihrer Sklavin Hagar. Lass mich mal ganz kurz die Geschichte umreißen. Abraham bekommt einen ganz, ganz riesen Auftrag. Er soll seine ganze Sippe verlassen, seine Sicherheit, in der er aufgehoben war, sein soziales Netz, und sollte in ein Land ziehen, das Gott ihm noch irgendwann zeigen wird. In die Wüste. Abraham zieht tatsächlich los, macht das, glaubt Gott und erlebt auf seiner Reise viele spannende Geschichten, viele Schwierigkeiten. Die größte der Schwierigkeiten ist jedoch, dass Sarah einfach nicht schwanger wird. Ja, wie soll er denn zu einem großen Volk werden, wenn er noch nicht mal einen Sohn hat? Also, dass der Mensch eine Sinnkrise hatte, das kann ich mir vorstellen. Seine Frau auch. Sarah handelt und lässt Abraham mit ihrer Sklavin Hagar ein Kind zeugen. Hagar wird schwanger, hat geklappt, super. Aber sie schaut jetzt auf ihre Herrin herab. Ich habe ein Kind, du nicht. Fühlt sich nicht toll an. Sarah ist sauer und straft Hagar. Hagar flieht Richtung Ägypten, ihre Heimat, und Gott begegnet Hagar und lässt sie zurückkehren, trotz der harten Behandlung durch ihre Herrin Sarah. Er gibt ihr die Verheißung, dass sie einen Sohn bekommen wird, der seinen Brüdern auf der Nase rumtanzen wird. Ja, auch eine schöne Verheißung. Abraham begibt sich nach Kanaan zu Abimelech. Er gibt Sarah aus Angst vor diesem König wieder mal als seine Schwester aus. Das kann er ja gut. Abimelech beschwert sich bei Abraham und lässt ihn in seinem Land frei wohnen. Gott sei Dank. Nochmal gut gegangen. Isaak, zu Deutsch, er lachte, wird geboren. Und Sarah sagt, Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Jeder, der es hört, wird mit mir lachen. Abraham feiert ein Fest zu Isaaks Entwöhnung bis dahin. Und ich finde, an dieser Stelle hätte die Geschichte eigentlich schon fast enden können. Also Abraham ist losgezogen, der hatte einige Schwierigkeiten und so, die haben viel durchgemacht und endlich ist der Sohn da. Jetzt ist doch alles gut, ne? Happy End, wunderbar. Also Walt Disney hätte hier an dieser Stelle einen Cut gemacht und hätte gesagt, so, Geschichte erfüllt, alles gut. Die Bibel lässt dieser kurzen Passage von Isaaks Geburt sofort eine Geschichte folgen, um die es mir heute gehen soll. Eine Geschichte, die weniger ein Happy End abrundet, sondern vielmehr einen alten Faden wieder aufnimmt, der sich die ganze Zeit wie ein Stacheldraht durch die Geschichte von Abraham und Sarah gezogen hatte. Wer lange darauf warten musste, endlich ein Kind zu bekommen, der weiß, wie zermürbend, wie stressig diese Erfahrung ist, diese Zeit, die Ehe miteinander. Das muss erst recht bei Abraham und Sarah so gewesen sein, da ein Teil des Grundes, warum die beiden quer durch die Wüste gewandert sind, ja war, dass sie zu einem großen Volk werden sollten. Also ihre Berufung stand auf der Kippe. Gott, was machst du denn mit uns? Warum bekommen wir kein Kind? Sarah, warum klappt denn das nicht? Abraham, warum klappt denn das nicht? Also eine ganze Menge an Stress. Sarah hatte irgendwann nicht mehr auf Gottes Hilfe vertrauen können. Irgendwann war es ihr zu viel. Sie gibt Abraham, ihrem geliebten Mann, ihre Sklavin Hagar zur Nebenfrau. Und ihr Plan geht tatsächlich auch auf. Und Hagar wird schwanger. Und hier beginnt sich der Stacheldraht so richtig schön tief in das Fleisch von Sarah zu schneiden. Hagar, ihre Sklavin, ist schwanger. Und sie nicht. Wie stehe ich denn jetzt da als Frau? Ist Hagar eventuell sogar die bessere Frau für Abraham und ich nicht? Hagar scheint diese Situation so richtig zu genießen und Sarah steht schäumend vor Wut vor Abraham, der sich aber aus dieser Rivalität raushält. Och, du, war ja deine Idee, werd mal selber damit fertig. So Abrahams Antwort, kann ich auch so ein bisschen verstehen. Sarah beginnt Hagar zu drangsalieren und Hagar flieht. Und als sie wieder zurückkommt, ist diese Drangsal ja nicht vorbei. Mindestens 14 Jahre, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, 14 Jahre muss Hagar diese Missgunst und unnötige Härte ihrer Herrin Sarai ertragen. 14 Jahre lang den Daumen drauf gesetzt. Das ist hart. 14 Jahre, die Sarai und Hagar zu zwei Gegnern werden lässt. Die haben sich wirklich gehasst. Das glaube ich ganz deutlich. Die haben sich gehasst. Als Isaak geboren wird, ist diese Rivalität ja nicht plötzlich vorbei. Das geht ja weiter. Diesen Faden nimmt die Bibel wieder auf. Ich möchte das mal vorlesen. 1. Mose 21, Vers 9. Und Sarah sah den Sohn Hagars, der Ägypterin, den sie Abraham geboren hatte, wie er Mutwillen trieb, schreibt die Luther. Stehen könnte da aber auch, und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, scherzen. Okay, es ist ein ganz normaler Tag im Leben der Familie Abrahams. Sarah sah Ismael und was er machte, darüber wird wirklich wild spekuliert. Also das ist der Hammer. Wenn man sich das durchliest, was die Ausleger da so alles reinlegen und was die alles wissen wollen, das ist schon sehr interessant. Ich gehe davon aus, dass der Streit zwischen Hagar und Sarah immer noch weitergeführt wird unter den Auslegern. Der ist noch nicht vorbei, bis die sich irgendwann einig werden. Mal gucken. Sarah sah Ismael. Und gebraucht wird hier das hebräische Wort Sahak. Dieses Wort ist in seiner einfachsten Bedeutung das Wort Lachen oder Spielen. Also er lachte oder spielte. Ist ja jetzt nichts Unnormales für ein Kind. Also nach dieser einfachen Bedeutung hatte Ismael einfach seinen Spaß. Er lachte. Luther gibt dem Handeln von Ismael eine negative Note, so verstehe ich das, indem er übersetzt, dass Ismael seinen Mutwillen trieb. Das ist ja schon irgendwie besetzt, ne? Mutwillen heißt, da schlägt jemand über die Stränge. Muss man als Eltern schon sagen, du Ismael, so geht's nicht. Die Hoffnung für alle geht sogar noch weiter und schreibt, dass Ismael sich über Isaak lustig machte. Diese Denkrichtung geht unter Auslegern sogar so weit, dass aus dem Wort Lachen, Sahak, ein gezieltes Drangsalieren von Isaak wird. Interessante Denkrichtung. Das Problem? Isaak wird in dieser Textpassage überhaupt nicht erwähnt. Der Name kommt da nicht vor im Grundtext. Das ist also reine Spekulation. Eine ganze Menge Spekulatius. Die Frage, die dahinter steht, lautet doch, ist Sarah die Gute und Hagar die Böse? Ist Ismael der Böse, weil er von Hagar kommt? Ist die Frage. Was ich ganz sicher weiß, ist, dass Menschen immer ein Mix aus Gut und Böse sind. Immer ein Mix aus Licht und Finsternis. Keiner ist ganz böse oder ganz gut. Was ich auch ganz sicher weiß, das ist, dass die Realität immer unsere Erfindung sein wird und abhängig ist von der Perspektive, die wir einnehmen. Möchte ich erklären, warum Hagar aus dem Clan ausgestoßen wurde, das kommt später noch im Text, dann muss es ja so sein, dass Ismael seinen Mutwillen getrieben hat. Es war ja alles rechtens so, dass er ausgestoßen werden musste mit seiner Mutter Hagar. Genauso könnte es aber auch sein, dass Sarah immer noch tief verletzt und neidisch auf ihre Sklavin Hagar und ihren Sohn schaute. Sie sah Ismael, wie er ausgelassen lachte und fröhlich war und konnte es nicht ertragen, ihn so fröhlich zu sehen. Sie hatte Hagar lange Jahre spüren lassen, dass sie ihre Herrin und Hagar nur ihre Sklavin war. Musste Ismael bei dieser Vorgeschichte wirklich irgendetwas Schlimmes gemacht haben, um den Hass von Sarah auf sich zu ziehen? Nicht wirklich. Hagar konnte gar nicht genug leiden für die Demütigung, die die kinderlose Sarah so lange hatte ertragen müssen. Vielleicht war Ismael sogar bei Isaak gewesen. Vielleicht trieb er sogar seinen Mutwillen mit ihm. Kann ich gut mitgeben. Ich bin selbst ein großer Bruder. Ich weiß ja, wie das mit kleineren Brüdern läuft. Wie man die so ein bisschen schröpft. Da habe ich damals auch gemacht. Ja klar, kann ich voll mitgehen, den Gedanken. Aber nötig ist das doch nicht, um zu erklären, dass Sarah Hagar auf den Tod nicht ausstehen konnte und dass sie ihren Sohn genauso unausstehlich fand. Ihre Lösung? Hagar und ihr Sohn müssen weg. Ihre Begründung? Ismael soll nicht zusammen mit Isaak erben. Ist logisch. Es hat vielleicht aber auch gar nichts mit Logik zu tun, sondern mit ihrem Herzen. Also der muss einfach weg. Abraham ist damit überhaupt nicht einverstanden. Ja, warum denn nicht? Ist doch logisch, ne? Also Isaak soll ja der alleinige Erbe sein und so. Das musst du doch verstehen, Abraham. Ist doch logisch. Erstens, es ist sein Sohn. Und er liebt Ismael. Ismael ist einer seiner geliebten Söhne. Und zweitens, sie sind mitten in der Wüste. Hagar und Ismael wegzuschicken, könnte mit größter Sicherheit bedeuten, sie in den Tod zu schicken. Die Überlebenschancen waren minimal. Es war eine schmerzende, eine schlechte Situation für alle Beteiligten. Sie war für Abraham schlecht, weil es Sarah nicht gut ging und sie seinen Sohn Ismael offenbar überhaupt nicht mochte. Sie war für Sarah schlecht, weil sie immer noch unter der Situation mit ihrer Sklavin und dem Neid litt, der sie innerlich total zerfraß. Und jetzt war auch noch ihr Mann gegen ihren Vorschlag und stritt sich mit ihr. Es wurde ja immer schlimmer. Und es war für Hagar ebenso eine schlechte Situation, weil sie unter ihrer Herrin zu leiden hatte. Lange, lange Jahre. Und ich finde, Gott tut jetzt etwas Wunderbares. Er begegnet also Abraham und sagt ihm Folgendes. Aber Gott sprach zu ihm, lass es dir nicht missfallen wegen des Knaben und der Magd. Alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche. Denn nur nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem Volk machen, weil er dein Sohn ist. Ich finde das total genial, das berührt mich total. Er begegnet dem Herzen von Abraham, der seinen Sohn Ismael liebt, und sagt ihm: Ich will ihn zu einem großen Volk machen. Ich will ihn behüten, weil er dein Sohn ist, weil du ihn liebst und weil ich das genau weiß, dass das so ist. Gott beendet die Streitigkeiten zwischen Sarah und Abraham. Das ist das Erste. Abraham gehorcht dann mal der Sarah, macht, was sie will. Die ist zufrieden. Gleichzeitig nimmt er Abraham die Angst, dass Ismael in der Wüste sterben könnte, weil er ihm mitteilt, dass auch Ismael zu einem großen Volk werden soll. Wie könnte Abraham das nicht glauben? Der Zeitpunkt war genial. Nachdem in der Textpassage vorher Sarah in ihrem hohen Alter noch ein Kind bekommen hatte. Wenn Gott das schafft, dann kann er auch einen Ismael in der Wüste bewahren. Er hilft damit auch Hagar, die endlich frei von ihrer Herrin und dieser Rivalität werden durfte. Als Letztes hilft er damit auch Sarah, denn sie darf nun endlich wieder die einzige Frau für Abraham sein. Frei von dem Neid, Frieden im Herzen finden. Abraham entlässt die Sklavin mit ihrem Sohn Ismael. Er legt die Verantwortung für Ismael in die Hände Hagars. Hagar geht aber, sie verirrt sich bald in der Wüste. Als das Wasser im Schlauch leer ist, legt sie ihren entkräfteten Sohn unter einen Strauch in den Schatten. Hagar ist sicher, hier ist Endstation. Hier geht's nicht weiter. Ich lese ab Vers 15. Als nun das Wasser in dem Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch und ging hin und setzte sich gegenüber von Ferne, einen Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach: Ich kann nicht ansehen des Knaben sterben. Und sie setzte sich gegenüber und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben, und der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel her und sprach zu ihr: Was ist dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat gehört die Stimme des Knaben, der dort liegt. Steh auf, nimm den Knaben und führe ihn an deiner Hand, denn ich will ihn zum großen Volk machen. Und Gott tat ihr die Augen auf, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin und füllte den Schlauch mit Wasser und tränkte den Knaben. Und Gott war mit dem Knaben. Der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein guter Schütze. Der wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus Ägypten. Willkommen zu Hause. Sie war wieder dort angekommen, wo sie gestartet hatte, Hagar. Wieder zu Hause in Ägypten. Gott hatte aus einer total verfahrenen Situation etwas Wunderbares gemacht. Abraham hatte durch die Situation seiner beiden Frauen viel Kummer gehabt. Viel, viel Kummer. Gott gab ihm Hoffnung für beide Söhne, die er liebte. Isaak und auch Ismael sollten Leben und Leben hervorbringen, sollten zu einem großen Volk werden. Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Abraham, Sarah und auch Hagar waren nicht unschuldig an dieser Situation. Alle hatten ihren Anteil daran. Doch Gott machte etwas Gutes daraus. Gott sorgte dafür, dass alle lachen konnten. Und nicht nur Ismael oder Isaak. Es war ja die Entscheidung, ne? Wer hat hier was zu lachen? Wie ist es mit dir? Was kannst du daraus mitnehmen aus diesem Text? Ich finde, dass Abraham uns lehrt, vertrau dich in allen Streitigkeiten Gott an. Denn er vereint auf wunderbare Art und Weise Abraham und Sarah. Indem Gott Abraham seinen Plan offenbarte, Gott kann aus verfahrenen Situationen neue Wege machen. Das finde ich großartig. Hagar lehrt uns, selbst wenn wir keine Möglichkeiten mehr sehen, kann uns Gott die Augen für Möglichkeiten öffnen, die wir übersehen haben. Ich weiß nicht, ob Gott da plötzlich einen Brunnen hat wachsen lassen oder, also die Möglichkeit hätte er gehabt, ne? Er kann ja auch sagen, es werde Licht und es wird Licht, aber es kann auch gut sein, dass Hagar einfach so panisch war, dass sie diesen Brunnen einfach nicht mehr gesehen hat. Gibt's. Und dass Gott ihr erstmal die Augen öffnen musste. Gott kann aus deinen auswegslosen Situationen Neues schaffen, neue Wege schaffen, neue Lösungen schaffen, die du vielleicht nicht gesehen hast. Also vertrau dich Gott in deinen auswegslosen Situationen an. Er kann helfen. Und Sarah, ich finde, Sarah lehrt uns am meisten. Sarah lehrt uns, dass andere Menschen es nicht immer gut mit uns meinen. Manchmal meinst du es auch nicht gut mit anderen. Vielleicht meinst du es auch nicht gut mit dir selbst. Ich bin froh, Gott in meinem Leben zu haben, weil ich weiß, dass Gott, egal was ich mit mir vorhabe, was andere mit mir vorhaben, was ich mit anderen vorhabe, dass Gott aus Bösem Positives macht. Was andere mir vielleicht antun wollen, das kann Gott verwandeln in Positives. Dass ich ausgeschlossen wurde und vor der Tür stand und drücken musste und nicht an meine Schwestern rankam, nicht mit denen spielen konnte, das hat Gott in Positives verwandelt. Gott kann so etwas tun. Und noch etwas lehrt uns der Streit zwischen Sarah und Hagar. Gott ist nicht jemand, der sich dahinstellt und sagt, okay, ich gucke jetzt, wer hier Recht hat und dann bestrafe ich den einen und hebe dem anderen empor. Sondern Gott sieht das Ganze. Was Gott gemacht hat, ist beide hochzuheben. Ist beiden seine Liebe zu zeigen und bedeutet, dass Gott eher den Weg geht, vergeben zu können und einen Streit zu beenden, als jemandem Recht zu geben und den einen zu bestrafen und den anderen zu belohnen. Gott ist jemand, der unseren Anteil sieht und an einem Streit haben immer zwei Leute Anteil. Ich finde, dass Gott auf wunderbare Art und Weise Versöhnung geschaffen hat für diese ganze Situation. Und das zeigt mir Gottes Herzensanliegen. Gottes Herzensanliegen ist nicht die Bestrafung von uns bösen Menschen, sondern Gottes Herzensanliegen ist Versöhnung. Und wenn wir das von seinem Herzen lernen könnten, Versöhnung, dann wären wir einen ganz großen Schritt weiter. Habt ihr euch schon mal auf die Suche in eurem Leben nach Situationen gemacht, in denen Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes gemacht hat? Ich finde, es lohnt sich. Macht das mal. Damals erzählte mein Vater mir eine Geschichte. Diese Geschichte will ich euch zum Schluss nochmal mitgeben. Ein König hatte einen Minister, der bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit sagte, Gott fügt alles wunderbar. Nach einiger Zeit hatte der König diesen Satz so oft gehört, dass er ihn einfach nicht mehr hören konnte. Er ertrug ihn nicht mehr. Die beiden sind also auf der Jagd gerade. Der König schießt einen Hirsch. Minister und König sind hungrig, machen sich ein Feuer, grillen den Hirsch. Der König beginnt zu essen und schneidet sich in seiner Gier einen Finger ab. weiß nicht, wie ihm das passieren konnte, aber es ist einfach passiert. Und der Minister sagt auch in dieser Situation, Gott fügt alles wunderbar. Und ihr könnt euch vorstellen, dem schwillte der Kammdecke dem König und er jagte den Minister fort. Der König war so richtig gesättigt nach diesem Hirschbraten und schläft ein. In diesem Moment kommen wilde Räuber, Anhänger der Göttin Kali, überfallen und fesseln ihn und wollen ihn seiner Göttin, ihrer Göttin opfern. Das tun sie, indem sie ihn in einen Kessel packen und verspeisen. Im letzten Moment bemerkt einer der Räuber seinen fehlenden Finger. Die Räuber beratschlagen sich und befinden, dieser Mann ist unvollkommen. Ihm fehlt ein Körperteil. Unserer Göttin darf nur Vollkommenes geopfert werden. Sie lassen ihn laufen. Der König erinnert sich an die Worte des Ministers. Gott fügt alles wunderbar. Und begreift, genau so ist es. Auch in diesem Fall. Und er fühlt sich schuldig, weil er den Minister verbannt hat und lässt ihn suchen. Nach langer Zeit wird er gefunden. Der König entschuldigt sich mit blumigen Worten und bittet ihn, wieder in seinen Dienst einzutreten. Der Minister entgegnete, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich bin dankbar, dass du mich fortgeschickt hast. Mich hätten die Räuber geopfert. Mir fehlt kein Finger. Gott fügt alles wunderbar. Amen.